ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit zwei Liedermachern. Ich begrüße ganz herzlich Laura Braun aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Erich Schmeckenbecher aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Auch schönen guten Morgen. Dankeschön.
Wir sind heute ganz bunt angemalt. Heute steht nämlich Diversity-Tag bei uns dran. Also Vielfalt. Wir wollen in die Vielfalt bei der Musik gucken. Und da geht es um das Thema Jung und Alt. So war ich jetzt auf euch gekommen. Ich glaube, unter Musikern duzt man sich einfach. Ist das in Ordnung?
Ja, natürlich.
Wie ist es, ihr zwei seid euch vermutlich jetzt heute das erste Mal begegnet. Ist es so, unter Musikern hat man gleich einen Draht zueinander? Wie habt ihr das empfunden?
Ja, wir waren da gerade auf dem Weg dann und dann, das ging doch ganz schnell.
Ja.
Da hat man schon Draht. Mhm. Nicht immer, aber in
aber
dem
schon
Fall schon.
Häufig.
Ja,
häufiger als mit Nicht-MusikerInnen, würde ich sagen.
Ja, die wollen ja dann immer irgendwas. Ne?
Was war euer erstes Thema? Ansonsten als Laie spricht man dann über das Wetter, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Worüber habt ihr gleich gesprochen?
Über die Anfahrt, oder? Wie wir angekommen sind?
Ja, und dass ich noch ein bisschen im Taumel bin.
Ja,
ne? So,
genau.
Weil ich war gestern noch in Paris und bin jetzt noch immer noch so ein bisschen im Taumel.
Was sorgt für den Taumel? War es anstrengend?
Die Fahrt natürlich, Deutsche Bahn, super, ganz klasse. Bis zur Grenze ging alles gut und dann kamen die Probleme.
Oh wei.
Dann Stuttgart 21, ja, das weiß man ja, ne, ein ganzer Wahnsinn. Und dann eben, dann wäre die Fahrt nur nach Lorch gewesen, da wo ich wohne. Die geht aber jetzt auch nicht, da schien Ersatzverkehr und da habe ich gedacht, nichts wie weg. Freund hatte uns dann abgeholt, Gott sei Dank. Der stand dann am Bauzaun, ne? So hat sich so versteckt, weil da kann man ja nirgends parken. Ne?
Also da hilft das Musikergehen dann nicht, in so stressigen Situationen einfach gelassen zu bleiben, zu sagen, ach, dann pfeife ich mir halt ein Liedchen.
Nee. Da ist ja auch der Puls auch schon da, ne? Aber man möchte ja dann auch die Dinge erstmal aussortieren.
Ja.
Also Reise ist Reise und Musik ist dann Musik.
Mhm. Laura, wie war die Anfahrt bei dir?
Entspannt eigentlich, ja. Ich bin aber auch nicht mit dem Zug gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren tatsächlich, ja.
Okay, also das war die Rüge an die Deutsche Bahn. An dieser Stelle haben wir das Thema auch abgehakt. Zurück zur Musik. Wir hatten es gerade, die Musik, sagt ihr, ist schon was, was einen immer so eint, wenn man aufeinander trifft. Wie ist denn überhaupt eure Leidenschaft zur Musik entstanden? Ihr seid ja beide schon ganz, ganz lange dabei. Laura, wie war es bei dir?
Wie meine Leidenschaft zur Musik entstanden ist. Also Musik war einfach immer da, immer in meinem Leben. Also ich komme auch aus einer sehr musikalischen Familie. Meine Eltern haben beide mehrere Instrumente gespielt, meine Großeltern auch. Also ich habe ganz viel Musik auch mitgekriegt schon als Kind und habe dann auch Zugang gehabt natürlich zu Instrumenten und habe dann angefangen Klavier zu spielen und hatte dann auch Unterricht. Habe auch mit meinem Vater viel Klavier gespielt und so war das immer, ja, also ich würde sagen, Musik war für mich so wie auch Fahrradfahren oder gehen lernen.
Ganz früh geprägt.
Dazu gehört einfach, ja.
Wollen wir direkt mal reinhören in einen Mix von dir?
Oh ja, gern.
Und ich gelobe in diesem Moment, dass mein Herz noch immer für dich brennt. Und ich gelobe in diesem Moment, dass mein Herz manche Dinge eben immer schon so waren und auch so bleiben. Vielleicht kannst du eines Tages ja ein Lied darüber schreiben. Ich sag Mama, ich würde so gerne zum Klavierunterricht, doch ich weiß, dafür reicht es vorne und hinten nicht. Hab lieber Essen auf dem Tisch.
Das ist die Leidenschaft zur Musik gleich rauszuhören. Es geht direkt rein. Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Das ist immer eine schwierige Frage für mich. Also ich sage immer, ich schreibe deutsche melancholische Chansons und es fällt mir wirklich zunehmend schwer, auch eine Musikrichtung dafür zu finden. Also so diese Liedermacher-Szene, in der ich mich jetzt so eingefunden habe, das ist was eigentlich, würde ich sagen, fast so ein bisschen von außen kam. Also auch durch diesen Kleinkunstförderpreis.
Den du im vergangenen Jahr erhalten hast.
Genau. Ja, das ist natürlich so, die Liedermacherei und die Kleinkunst gehört natürlich zusammen und jetzt, wo ich mich auch so mehr damit auseinandergesetzt habe, auch mit diesen Begrifflichkeiten irgendwie, so, was sind denn andere LiedermacherInnen, was machen die denn so, würde ich schon sagen, das passt schon gut. Und ich glaube, früher habe ich mich immer eher als Singer-Songwriterin betitelt, wobei auch das, was da quasi aufgeht, im Kopf eigentlich nicht so richtig passt zu dem, was ich mache. Wie betitelst du dich, Erich?
Ja, da habe ich die ähnlichen Probleme. Ne? Also das ist mir auch vollkommen wurscht. Das interessiert mich eigentlich gar nicht.
Schubladen.
Keine Schubladen. Ich kenne das gar nicht. Eigentlich gehöre ich überhaupt nicht dazu. Mhm. Also da ist die Herde und ich bin ganz woanders.
Ist ja auch mal ganz schön, nicht dazu zu gehören, zu sagen, ich mache was anderes, kann mich absetzen.
Ja, aber das war ja nicht Absicht. Also bei mir war es nicht Absicht, das zu machen, sondern das kam so, wie es Tag und Nacht wird. Ne? Mhm. So einfach so, scheint mal die Sonne, dann regnet es, dann wird es dunkel, dann wird es hell. Mhm. Ich habe ja keinen bürgerlichen Beruf, bis heute noch nicht. 70 Jahre habe ich es jetzt geschafft ohne bürgerlichen Beruf. Ich bin stolz.
Ja. Wenn ich das verraten darf, vor 51 Jahren habt ihr euch gegründet als Duo Zupfgeigen Hansel. Ja. Wir wollen ein Lied hören und vielleicht verrätst du uns, was wir über das Bürgerlied wissen müssen.
Oh Gott. Jetzt gleich?
Jetzt gleich.
Und
auch im Nachgang.
Und noch eine Stunde Zeit?
Naja, ich gebe dir 30 Sekunden.
Du brauchst eine Herausforderung. Das Bürgerlied ist ein basisdemokratisches Lied, entstanden in der 48er Revolution, wo all diese Lieder entstanden sind, weil König und Repression, Meinungsfreiheit, alles nicht wahr. Das sind natürlich die Dinge, die Gleichheit der Menschen, also die Aufklärung, die Französische Revolution, Rousseau, habe ich gerade besucht noch. Das ist natürlich ein Ding, aber viele Menschen haben sich heute immer noch an dieser Ungleichheit der Menschen festgeklebt. Sage ich jetzt mal, andere kleben sich auf der Straße fest, die kleben sich an ihrer alten Ideologie fest. Sie können nicht begreifen, dass die Menschen gleich sind. Schon gleich vor dem Gesetz. Und das ist eigentlich das Lied, was sagt, es ist vollkommen wurscht, ob du jetzt grün, gelb, blau oder was weiß ich, in der Sprache von damals.
Passt perfekt zu unserem Motto Vielfalt.
Würde ich auch sagen.
Das Bürgerlied. Zupfgeigenhansel.
Nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut das tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren ohne Rast und ohne Ruh. Ob wir Jus kollegialisen oder aber binden Besen, das tut das tut nichts dazu. Ob wir Jus kollegialisen oder aber binden Besen, das tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß wir streiten für was unserem Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob im Kopfe etwas Grütze und im Herzen Licht und Hitze, dass es brennt in einem Nu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunkeln träge kauern, das tut was dazu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunkeln träge kauern, das tut was dazu. Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt, zu wirken kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird schon im Schlafe schenken,
denken, das tut was dazu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe schenken, das tut was dazu. Drum, ihr Bürger, drum, ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Tun wir was dazu.
Bürgerlied Zupfgeigenhansel bei uns in SWR1 Leute. Liedermacher Erich Schmeckenbecher und Laura Braun sind heute Vormittag bei uns zu Gast. Erich, wenn du dich da gerade hörst, welche Erinnerungen kommt dir in den Kopf?
Naja, das war im letzten Jahrtausend, ne, als wir das aufgenommen haben. Wir haben aber viel auch auf der Straße gespielt und gesungen. Da haben wir angefangen. Wir sind donnerstags immer zur Nordsee gefahren. Das war also nicht der See da oben, sondern das war der Fischladen in der Schulstraße. Und da hat uns mal ein junger Mann gehört, der sagt, ah, das ist ganz toll, ich fahre am Wochenende nach Frankreich, nach Paris, habt ihr Lust mitzukommen? Und ich gesagt, ja, fahr mal mit. Dann haben wir auch dieses Lied in der Metro gesungen und das war so, die Leute blieben stehen, haben geguckt und gehört und wir gesungen. Jetzt konnten die von den nachfolgenden Metros nicht mehr aussteigen, die Leute. Da haben die uns verhaftet. Wir sind durch halb Paris gefahren.
Guck, das war nur die Revanche gestern von der Bahn, von damals.
Ach so, ja, jetzt ja, okay. Ich meine, die Welt ist rund, ne? Verhaftet werden kann man immer und überall. Also es war gelassen, weil die hatten eine ganz andere Probleme mit illegal eingewanderten Menschen, die alle die Figuren verkauft hatten und alle denselben Namen hatten, aber keinen Pass. Und dann saßen wir da in der Ecke auf der Polizeiwache, nach Stunden haben die gesagt, was machen die denn hier? Das ist jetzt einfach davon geschickt.
Es steckt ja auch viel Botschaft drin in der Musik, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Laura, seit wann machst du Musik? Bei Erich sind es seit 51 Jahren, das ist ja unglaublich. Du machst auch schon lang Musik, glaube ich.
Ich mache auch schon lang Musik. Also ich habe eben so die ersten bewussten Erinnerungen an mein musikalisches Tun, habe ich so mit 8, glaube ich. Und mein erstes Lied habe ich mit 12 geschrieben. Und ja, seitdem.
Um was ging's da?
Und seitdem immer. Um was ging's da, wenn ich das jetzt noch wüsste? Das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Also, ich glaube, vielleicht habe ich auch mal ein Liebeslied geschrieben. Vielleicht war mein erstes auch ein Liebeslied. Das kann schon sein.
Ja, ist ja das Thema. Ja. Liebe ist ja ganz groß in der Musik, aber nicht nur. Es gibt ja gerade bei den Liedermacherinnen und Liedermachern eben auch sehr viele Themen. Gesellschaftspolitisch wird es dann häufig. Uns hat SWR1-Hörer Bernd Marte und Jazzfan aus Kornwestheim gestern angeschrieben, weil er gesehen hat, dass du in die Sendung kommst. Mhm. Und der hat dich im März 1997 bei der Jazzaktion erlebt. Und da warst du die jüngste Künstlerin. Wir hören mal eben rein. Musik aus dem März 97 und der älteste Jazz-Aktionsmusiker war 89, hat uns Bernd Marte dazu geschrieben. Wir sprechen ja über die unterschiedlichen Generationen heute. Inwiefern spielen die unterschiedlichen Generationen in der Musik bei euch eine Rolle? Ist das ein Thema, Laura?
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch natürlich jetzt vor der Sendung viel darüber nachgedacht. Und auch so über die Frage, auch zum Beispiel so Zielpublikum ist ja manchmal auch so eine Frage, also gerade in Zeiten von Social Media ist es ja immer so, muss man sich mal fragen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und ich habe schon recht früh gemerkt, dass ich eigentlich eine generationsübergreifende Zielgruppe habe und ich immer wieder sehr erstaunt und auch berührt davon bin, wenn auch Menschen, die deutlich älter sind als ich, nach Konzerten zum Beispiel zu mir kommen und so irgendwie äußern, dass sie so, dass so viel in den Liedern aus ihrem eigenen Leben steckt und sie wiederfinden. Und so, da hat meine Frau zu mir gesagt nach einem Konzert, es ist, als hättest du über mein ganzes Leben gesungen. Und das ist natürlich, also das hat mich wirklich tief berührt, weil ich dann dachte, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. So.
Ja, ein großes Lob natürlich auch dann, total. Einen Erfahrungsschatz in der Musik schon zu haben. Ja. Erich, wie ist es bei dir, dieses Thema Generation?
Ja, es geht um das Berühren. Mhm. Ne? Wenn man Leute mit dem, was man macht, berühren kann, ist es eine große Gabe. Also das ist wunderbar. Und wenn man sich jetzt kümmert, ich habe immer den Eindruck, heutzutage kümmern sich die Menschen oder die Musik machen wollen, die wollen in die Charts. Ne? Die haben ganz, ganz genau einen Plan, was sie machen müssen und so weiter. Den Hut habe ich schon seit 10 Jahren. Ne? Und den setzt man immer auf oder auch nicht oder wie auch immer. Aber es ist nichts geplant. Mhm. Ich mache keinen Plan, um jetzt irgendwie Konzerte zu machen oder sowas, sondern ich habe was zu sagen oder glaube, was zu sagen zu haben. Und wenn diskutiert wird, indem man die Menschen erreicht, ist es wunderbar. Mehr kann man ja nicht tun. Was geht denn mehr?
Wir hatten gerade über die unterschiedlichen Generationen gesprochen und das Thema Musik dabei. Laura, du hattest noch einen Gedanken. Welcher war das?
Das Schöne an der Musik ja auch ist, dass sie eigentlich keine Generation kennt. Und das, was die Menschen verbindet, also egal in welchen Alters oder auch woher man kommt, wie man lebt, ja eigentlich sehr groß sind, also die Gemeinsamkeiten eigentlich sehr groß sind und das ja in der Musik so zum Vorschein kommt und die Musik eigentlich nur in unterschiedlichen Gewändern sozusagen immer wieder die gleichen Themen der Menschheit auch aufgreift.
Diese Erfahrung hast du jetzt als Liedermacherin gemacht. Mhm. Ich frage mich nur, ist es tatsächlich so? Also wenn du unterschiedliche Generationen in einen Raum setzt und sagst, such dir mal Musik raus, also da würden wahrscheinlich die Eltern andere Musik hören als ihre Kinder. So ist es doch häufig schon, oder? Gibt es nicht tatsächlich diese Unterschiede? Erich, wie schaust du drauf?
Also ich bin jetzt auch nicht mehr zu der Jugend, aber ich bin eine Ausnahme. Ne? Also ich kann auch mit AC/DC was anfangen. Und auch
ist ja jetzt auch nicht mehr so neu.
Ja, aber trotzdem, auch die ganz neuen Sachen, wenn es mich berührt, habe ich damit keine Probleme. Aber wenn es nur so Sättigungsbeilage ist oder so ein Chartswunsch oder irgendwie so Industrie-Schnuller-Gedöns, dann sage ich, gib mir mal den Mantel, ich möchte jetzt hier weiterziehen.
Wenn du sagst, wenn es mich berührt, wo hörst du dann die neue Musik? Wo entdeckt ihr Musik? Wo seid ihr da unterwegs?
Also bei mir geht es um die Inhalte. Ich möchte Inhalte haben. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand irgendwas vorsingt von irgendwas. Sage ich, okay, schön und gut. Manchmal verstehe ich die Texte gar nicht. Sie sind auf Deutsch, aber ich weiß nicht, wovon die singen. Im Schlager sowieso nicht. Das ist alles so gefühlig. Ne? Kollege Audrey Heller hat mal gesagt, der deutsche Schlagersänger, die deutschen Schlagersänger sind so, sehen aus wie ihre Lieder. Und dieses Hohle, ich habe einen Traum geträumt und dieses Gefühlige, ich brauche was Konkretes. Edith Piaf, ne? Das schwebt immer noch durch Paris und ist ein Hammer an, das ist eine Identität, die da stattfindet. Eine Melodie, die kriegt man nicht mehr raus. Ein Zusammenhalt, der wunderbar ist. Das berührt mich.
Ist es trotzdem nicht von der Masse her gesehen anders, dass gerade dieses Gefühlige häufig gehört wird? Das ist dann der sogenannte Mainstream. Und das, wo man eher suchen muss, was einen persönlicher berührt, die Liedermacherinnen und Liedermacher, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ihr besetzt dann eher eine Nische und werdet gar nicht so im Mainstream gehört. Woran liegt das? Weil es vielleicht anstrengend ist?
Bestimmt. Also ich meine, Kunst zu konsumieren ist ja immer auch was, wo man aktiv werden muss und wo man ja auch bereit zu sein muss. Und also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne das selber auch, dass ich auch nicht zu jeder Zeit in der Lage bin, das aufzunehmen. Und auch natürlich, ich glaube, dass ja schon auch die Zeit aktuell schon auch sehr herausfordernd ist für viele Menschen. Also sowohl politisch als auch, ne, also die ganze Klimasituation und ja viele auch einfach belastet sind und man dann vielleicht auch in den Zeiten dazwischen
sich eher manchmal
auch berieseln lassen will. Aber ich würde das gar nicht so unbedingt bestätigen. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es ganz viele Leute gibt, die eigentlich total Bedarf haben, auch inhaltlich, also auch wie du sagst, auch herausgefordert zu werden und beschäftigt werden wollen und sich auch mit Inhalten auseinandersetzen wollen.
Gut. Ich trenne immer zwischen den Menschen und den Leuten. Also ich mag die Menschen, Aber mit den Leuten habe ich so mitunter meine Probleme. Na, und Kant hat mal gesagt, befreie dich von deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Da hat man sich heute gar keinen Bock mehr auf diese Befreiung, man hat sich nur noch häuslich drin eingerichtet. Man möchte, sagt man, ja, okay, gib Geld, dann wähle ich dich. Und das ist mir alles ein bisschen zu blöd.
Ja, so auch so dieser Spruch, der Kopf ist rund, damit die Gedanken auch mal die Richtung wechseln.
Ja, und deswegen gehöre ich immer noch zu den Weltverbesserern, weil es gibt so viele Weltverschlechterer. Und ich möchte nicht die Welt verschlechtern, ich möchte klüger sterben, als ich geboren bin.
Is this the real life?
Bis zum letzten Ton. Queen Bohemian Rhapsody, gewünscht von Laura Braun heute vom Nacht bei uns in SWRs Leute. Liedermacherin und Erich Schmeckenbecher ist hier. Laura, was bedeuten die Queen?
Ich finde es einfach eine großartige Band und ich finde Freddie Mercury schon auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Also ja, also abgesehen davon, dass er natürlich ein herausragender Musiker gewesen ist seiner Zeit, ist er ja durchaus auch ein Vorreiter gewesen, muss man ja sagen. Und ja, auch so das Durchbrechen von Stereotypen und der ja auch irgendwie viel gestruggelt hat mit seiner Homosexualität. Und ja, aber ich finde ihn wirklich eine sehr inspirierende Person.
Deine Begeisterung für Adam Lambert, ist die genauso groß? Der dann mit Queen in der neuen Formation unterwegs ist?
Ach,
Ja,
es ist schon eine Freddy-Begeisterung, ja, auch muss ich sagen. Aber natürlich ist die Band ja als Ganzes auch legendär.
Ja. Ja, muss ich gestehen, geht mir genauso. Ja. Queen mit Freddie Mercury ist einfach das Original. Ja. Und es berührt einen, weil wir es gerade über das Berühren hatten, berührt einen auch so. Wie geht es dir, Erich? Queen oder die Beatles, Stones? Das ist ja auch immer so. Da werden ja meistens dann auch Musikfans in Schubladen eingesetzt.
Na, alles aber in umgekehrter Reihenfolge. Also die Reihenfolge ist stimmungsbedingt, aber ich mag die Stones natürlich. Ich mag die Beatles, ich mag alle diese 68er, diese 60er-Jahren-Bands, da hat es ja gesprüht aus allen Ecken und Enden, Innovation ohne Ende. Also da gab es nichts, gab es keine Trennungen zwischen dem und dem und so weiter. Diversity haben wir ja heute als Thema. Das war damals überhaupt gar kein Thema. Machen war das Thema. Und ein romantisches, wir verbessern die Welt. Wir machen die Welt besser. Ist ja zum Teil auch gelungen, dann kamen wieder die Weltverschlechterer. Na, und dann ist jetzt haben wir wieder, wir haben damals gesungen, Make Love Not War. Das ist genau das Gegenteil der Fall.
Wie ist es, höre ich daraus, Diversity, die Vielfalt ist dann gar kein Thema mehr, wenn wir nicht mehr drüber reden, wenn es einfach als selbstverständlich in der Gesellschaft aufgenommen ist? Laura, du nickst gerade.
Ja. Finde ich auch. Also ich glaube, dass natürlich Veränderungen sind ja immer sehr lange Prozesse. Das, was man ja auch nicht unterschätzen darf, die einfach auch Zeit brauchen. Und natürlich ist das Ideal eigentlich, dass wir nicht mehr drüber sprechen müssen, dass wir nicht mehr überlegen müssen, wie nennen wir was auch immer, welche Begrifflichkeiten benutzen wir in der Sprache, sondern dass einfach klar ist, dass alle eingebunden sind und alle einbezogen sind. Und deswegen würde ich dir da total recht geben.
Ja. Dennoch ist die Wahrnehmung gerade eine andere, dass wir den Eindruck haben, das Thema ist gerade medial ein ganz, ganz großes Thema. Woran liegt das? Habt ihr eine Idee?
Naja, das liegt an ideologischen Begehrlichkeiten, besonders von rechts außen, die ja dann quasi eine Trennung haben wollen, genauso wie die philosophischen Richtungen Edmund Burke, na, der dann sagt, na, Gleichheit gibt's nicht nach der Französischen Revolution. Da haben die ganzen Konservativen sich dann zusammen gesagt, genau, der ist ja viel größer als ich, na, der kann ja nicht gleich sein. Es geht um die Gleichheit in dem Gesetz, um die Anerkennung auf Augenhöhe. Und dann kommt der ganze rassistische Gedanke, erstmal die Sklaverei und so, sind alles ökonomische Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das ist doch alles Quatsch.
Und dieser laute Ruf nach Vielfalt, der medial so gehypt wird, sag ich jetzt mal, wo kommt der her?
Also ich glaube, dass es einmal daran liegt, dass natürlich viele Menschen auch das Bedürfnis haben, sich auch in ihren Identitäten zu befreien und auch zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, Teile von mir zu unterdrücken oder nicht zu zeigen, nur weil sie gesellschaftlich nicht anerkannt werden oder so. Und ich glaube, dass so diese
ja, dass wir halt auch so ein bisschen eine schlechte Diskussionskultur gerade haben, die so sehr stark polarisiert und es halt immer so zwei Fronten gibt und man kann sich halt auf einer Seite positionieren und dann wird aber gar nicht in dem Sinne diskutiert, dass versucht wird, einander zu verstehen, sondern eigentlich nur so, dass man versucht, den anderen zu überzeugen. Und damit kann man natürlich nicht weiterkommen.
Es wird fast mehr über die Unterschiede gesprochen, als über das, was uns eint. Ist es das?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube auch, dass gerade solche, dass solche Sachen wie diese Aufregung zum Beispiel auch über Gendersprache, dass das eigentlich, da geht es ja überhaupt nicht um die Sprache, sondern daran sieht man ja viel mehr, was eigentlich das Problem ist, dass Leute sich so dermaßen darüber aufregen können, obwohl sie selbst davon überhaupt nicht betroffen sind. Sag doch einfach, also benutze es doch einfach. Was tut es dir denn?
Ja, bedeutet Vielfalt nicht, der eine macht so, der andere macht so?
Ja, da wollte ich gerade noch was sagen. Ja. Es gibt ja einen Verein zur Rettung der deutschen Sprache. Ne? Und da ist auch Peter Kraus Mitglied. Ne? Da, ich sage nur Sugar, Sugar Baby, oh, oh, Sugar, Sugar Baby. Das ist nicht meine Sprache. Ne? Und eine Sprache zu retten, wir könnten mal erst mal anfangen, die Welt zu retten.
Mhm. Ne? Naja, aber Vielfalt bedeutet ja auch, dem einen ist das Sugar, Sugar Baby die Sprache und dem anderen eben nicht. Auch das ist ja völlig in Ordnung.
Aber ich glaube, dass natürlich die Freiheit, die eigene Freiheit muss ja immer da enden, wo jemand anderes verletzt, bedroht oder ausgegrenzt wird.
Und darauf aufmerksam zu machen.
Genau.
Ja.
Also ich habe immer in Deutsch gesungen. Nie ein einziges Wort. Doch, ganz früh hatte ich mal ein Dylan-Lied mal nachgesungen, aber nicht öffentlich für mich zu Hause. Ja. Und so. Aber Deutsch war für mich immer die Sprache. Und das wird es auch immer bleiben. Das ist ja eine Sprache, mit der ich groß geworden bin. Also die zu retten, ich rette die schon seit 50 Jahren.
Wir wollten über eure Texte sprechen, wie die entstehen. Gibt's besondere Momente der Inspiration, vielleicht besondere Orte, die ihr braucht? Könnt ihr dazu was sagen? Laura, du grinst gerade so.
Ich habe gerade überlegt, ich habe schon immer, ich brauche halt natürlich mein Klavier so. Aber das ist dann eigentlich ortsunabhängig, muss ich sagen. Also ich habe schon an allen Orten, wo ich ein Klavier gefunden habe, Lieder geschrieben. Also auch.
Es muss nicht das eigene
sein. Genau, es muss nicht das eigene sein. Es muss auch nicht das eigene Zimmer sein. Aber so dieses, ich alleine in einem Zimmer, wo ein Klavier drin steht, das ist für mich so der inspirative Raum.
Erich, welche Zeile hast du zuletzt geschrieben?
Vorhin habe ich geschrieben, der Kapitalismus ist alles erlaubt. Im Kapitalismus ist alles erlaubt, außer Qualität. Das habe ich jetzt geschrieben, da werde ich jetzt ein Lied draus machen irgendwann. Ja. Und das sind so Zeilen, die man dann hat, begegnet einem, fällt einem ein auf die Füße. Da kannst du jetzt machen, was du willst damit.
Wie ist dir das auf die Füße gefallen?
Beim Autofahren. Uli hat erzählt und dann ist mir das eingefallen. Ich weiß nicht warum. Aber es ist eben so.
Kannst du uns den Prozess vielleicht mal beschreiben? Also es kommt eben so eine Zeile. Und dann, wie lange kann das gehen? Weil es ist ja manchmal auch mit Druck verbunden. Dann muss man was schreiben. Oder ist es gerade wichtig, in Ruhe vor sich hin summen zu können, zu gucken? Wie gehst du davor?
Also erstmal brauche ich den Text zuerst. Mhm. Weil die Melodie steckt für mich immer im Text. Ein Text muss für mich Melodie haben. Da bin ich noch oldschool, ne? Ich kann jetzt nicht, ich sehe schon am Text, ob ich den singen kann oder nicht. Die Melodie ist mir für mich sehr wichtig. Einen Text auf Melodie zu machen, ist ganz schwer.
Irgendwo habe ich gelesen bei dir, Text heute, Melodie morgen. Das trifft dann, ne?
Ja, das trifft zu. Weil es ist ganz einfach, ich bin ja dann eigentlich nicht so ein Komponist, sondern eher so ein Melodie-Dieb. Ich habe vielleicht die Gabe zu hören, welche Melodie zu den Worten passt. Weil die Sprache hat ja auch eine Melodie. Früher haben sie immer gesagt, auf Deutsch kann man nicht immer im Rock'n'Roll singen. Mhm. Na, das klingt nicht. Dann sage ich, da musst du eben auch eine deutsche Melodielinie benutzen. Dann kam es in der Zeitung gleich, weiß den Schmeckenbecher nicht, dass er da ganz nah in der AfD ist, das Deutsche und so. Nein, das Deutsche hat natürlich im Gegensatz zum Französischen eine ganz andere Melodie.
Interessant.
Wie das Italienische, das ist doch klar. Ja. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir ja wie Computer, aber da kommen wir auch noch hin.
Das macht die Vielfalt eben auch aus.
Ja, natürlich.
Da sind wir wieder bei dem Stichwort.
Und das Schwäbische klingt dann auch schon wieder ganz anders wie das Bayerische, ne? Und das Hessische oder das Plattdeutsche sind alles ganz feine Melodielinien oder das Jiddische, ganz andere Melodielinien. Und das muss zusammenpassen mit der Sprache. Und diese Melodie, die liegt in der Sprache drin. Und deswegen habe ich auch viele Texte vertont. Also ich habe mehr Texte vertont, als ich selber geschrieben habe. Jetzt erst komme ich so ein bisschen zum Schreiben. Das macht mir einfach Spaß. Und da habe ich den Text so, und bei mir fängt es im Bett an. Morgens, wenn ich aufwache, dann nehme ich hier den Glasfratz, ne? Also das iPhone, ne? Wenn ich das sagen darf. Und dann fummel ich da irgendwas rum. Ne? Und Laura, dann denke ich, super, oder nee, schmeiß mal wieder weg.
Ja, sehr schön. Wie ist es bei dir? Erst Text und dann Melodie oder andersrum?
Also, beides mit schon passiert. Aber ich glaube, ich würde eigentlich sagen, erst ist die Musik da und dann kommt der Text. Also ich habe auch so das Gefühl, dass ich oft so, ich sitze dann irgendwie da und dann spiele ich was und dann kommt so eine Stimmung. Und dann lasse ich mich überraschen von dem, was dann inhaltlich passiert.
Hast du gerade ein Beispiel, was dich zuletzt überrascht hat?
Ja, ich habe neulich ein Lied geschrieben. Der Text des Refrains ist, und es wird nicht alles gut, nur weil man ganz fest daran glaubt. Und dann eigentlich hatte ich gedacht, ich schreibe jetzt irgendwie so ein Lied über diese Plattitüden, die immer so rausgehauen wird. Ach, wenn man es nur genug will, dann wird es schon klappen. Und ich dann gedacht habe, nein, das ist ja Unsinn. So ist es ja nicht. Und dann bin ich darüber, habe ich dann irgendwie so zwei Strophen darüber geschrieben. Und dann ist es ein, und dann habe ich mich über Christian Lindner aufgeregt. So,
Inspiration.
Und das war dann aber so, das hat mich dann überrascht, weil das war überhaupt nicht das Ziel, da hinzukommen. Und dann wurde es plötzlich, ein Lied, was sich ja mit dem Klimawandel oder mit der Erderwärmung auseinandersetzt. Mhm. Und dieser Gedanke, ja, es wird halt auch nicht besser davon, dass wir
dran glauben.
Und irgendwie denken, ach naja, wird schon irgendwie noch
da
gut
bist
gehen.
Du also auch so eine Niedermacherin.
Das finde ich ein passendes.
Dystopien und Utopien und über den Wandel in der Musikbranche, da werden ja ganze Bücher geschrieben. Ja. Wir wollen gleich darüber
und
reden.
Und viel Unsinn erzählt.
Wind Nordost, Startbahn 03. Plötzlich nichtig und klein.
Reinhard May bei uns in SWR1 Leute, Liedermacherin Laura Braun und Liedermacher Erich Schmeckenbecher sind zu Gast. Wir sprechen über Musik, Vielfalt, Generation. Ich glaube, Herrn May könnte man als Kumpel von dir bezeichnen, Erich, stimmt es?
Ja, gerne. Wir haben uns zwar so oft noch nicht gesehen, weil wir immer aneinander vorbeigerannt sind auf den Tourneen und so weiter und so fort, aber wir sind schon von einem Holz, würde ich sagen. Das ist ein Club.
Hat gratuliert zum 70. oder?
Er hat gratuliert, ja.
Ist das so? Gibt es diese Szene untereinander? Weil du gerade sagst, naja, so oft gesehen haben wir uns nicht. Weil klar, man ist unterschiedlich unterwegs, hat Solokonzerte. Um so richtig Freundschaften untereinander zu knüpfen, ist wahrscheinlich gar nicht so gut
möglich. Das geht schon. Manche Freundschaften halten lange, manche sind irgendwie kürzer. Man geht ein Stück Weg zusammen, dann gehen die Wege wieder auseinander, wie es im Leben halt so ist. Das ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Man kennt sich, man verfolgt sich, man schätzt sich. Und man schaut, wie geht's? Also wie sind die Dinge? Ne? Und man verfolgt, was der andere macht und begegnet sich. Und dann trinkt man auch mal einen kleinen Schoppen zusammen. Das ist auch klar.
Laura, du kommst aus Freiburg. Judith Holofernes ist da aufgewachsen. Mhm. Sascha Bendix ist da Liedermacher. Gibt es bei dir so eine Szene? Ist man da untereinander unterwegs?
Also ich weiß jetzt nicht, von Szene würde ich jetzt vielleicht noch nicht sprechen. Also in der bin ich auf jeden Fall noch nicht unterwegs, aber die gibt's auf jeden Fall schon. Also ich habe schon natürlich auch so meine MitstreiterInnen, denen ich so begegnet bin auch in den letzten Monaten und Jahren, was ich auch immer total schön finde. Also ich finde das schon auch, da gibt's natürlich viele Leute, wo dann auch so, da macht man keinen Smalltalk so, sondern da trifft man sich und dann steigt man gleich ein.
Wie sprecht ihr denn dann untereinander als Musikerinnen und Musiker über den Wandel in der Musikbranche? Das ist ja ein Thema, da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Welchen Blick habt ihr drauf? Was regt euch da auf? Was treibt euch um?
Naja, also ich meine, was natürlich ein Riesenproblem ist, und das haben schon auch alle Musikschaffenden, die ich kenne, ist, dass man halt einfach Musik nicht mehr so leicht zu Geld machen kann. Und das natürlich sehr herausfordernd ist. Also man eigentlich permanent reinarbeiten muss, um irgendwie sichtbar zu sein und Social Media und so. Das ist natürlich ein Thema, was viele haben. Und jetzt gerade so auch die einstürzende Kulturbranche so ein bisschen, also gerade in der Kleinkunstszene, Konzerte nicht viel besucht werden. Und das natürlich dann zu existenziellen Nöten führt. So. Und das haben schon viele, ja. Also das ist dann immer die Frage, wie kann ich das verkaufen und halt Streaming, solche Sachen einfach kein Geld einbringen.
Ja, das ist der Wandel. Ist das etwas, Erich, was dich auch beschäftigt? Dein Lied über den Kapitalismus, das beschäftigt dich wahrscheinlich
das
schon.
Ist dann, ein, das, weiß ich nicht. Ich habe mir das jetzt halt einfach mal aufgeschrieben, wie ich mir vieles aufschreibe, was mir da gerade so begegnet. Und ich lese und höre und gucke und tue und so. Und da es ist eine Frage der Wahrnehmung. Aber aus der Zeit, aus der ich so komme, wo ich groß geworden bin, da haben wir uns über diese Dinge überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Wir haben das einfach gemacht. Wir sind auf die Straße gegangen, haben unsere Lieder gesungen und wir haben auf der Straße geübt. Kann ich jetzt hinterher sagen. Mhm. Dann zu Hause haben wir nicht geübt. Wer übt, fällt den Kollegen in den Rücken, war immer der Spruch.
Wer übt, hat Angst. Also Sprüche gibt's doch auch.
Ja, genau. Also das war überhaupt gar kein Thema. Weil Geld verdienen, das war eine gesellschaftliche Forderung, die wollten wir nicht mit Musik verbinden.
Wobei du jetzt zum 70. auch nochmal 2 Soloalben veröffentlicht hast. Also Geld verdienen gehört ja dennoch mit dazu. Ringswandel hat, glaube ich, mal gesagt, als Musiker musst du gleichzeitig Unternehmer sein. Es gibt viele Beispiele, wo Musikerinnen und Musiker dann vom Management über den Tisch gezogen worden sind. Also es ist ja schon auch etwas, ich muss am Abend das Butterbrot irgendwie auf dem Tisch haben.
Naja, du musst nicht Unternehmer sein, doch du musst, ne, weil das Finanzamt das einfach so bestimmt. Du bist ja selbstständig und dann kriegst du eine Steuernummer und dann bist du Unternehmer. Kann ich machen, was ich will. Da kann ich sagen, nee, also Entschuldigung, ich bin Musiker, nicht Unternehmer. Also da ist für mich noch eine Trennung. Unternehmen ist Daimler-Benz und so, ne, das sind eigentlich eher meine Gegenüber. Wenn ich mal so sagen darf, ne? Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und ich meine auch, wenn mir jetzt die Musik kein Brötchen schmiert, dann werde ich eben Friedhofsgärtner oder sonst irgendwas. Also man kann auch einen anderen Beruf machen. Schiller hatte da einen schönen Diskurs gehabt, als er da als Geschichtsprofessor nach Jena kam, hat er über die Brotgelehrten ein Thema gemacht, über die brotgelehrten Wissenschaftler. Der brotgelehrte Wissenschaftler ist ein Wissenschaftler, der nicht für die Wissenschaft lebt, sondern ausschließlich von ihr leben möchte. Ich gehöre zu den Ersteren. Ja, ne? Ich will wissen, ich freue mich an der Musik, ich freue mich an schönen Worten, ob das jetzt der Welt gefällt oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Ich freue mich dann schon, wenn es dann so ist.
Hier werden gerade schon Komplimente ausgetauscht zwischen Laura Braun und Erich Schmeckenbecher. Vielleicht lasst ihr die SWR1-Hörerinnen und Hörer auch dran teilhaben. Ihr habt euch heute das erste Mal gesehen, aber ja. Ich habe den Eindruck, also ihr versteht euch einfach ganz gut. Was war das Kompliment?
Ich habe nur gerade, wir sprachen nur gerade über das Altern und ich habe nur gesagt, dass Erich ja noch sehr jung aussieht.
Und ich habe Sie gebeten, das bitte öffentlich im Radio noch
genau.
Mal zu wiederholen.
Und das habe ich natürlich gerne gemacht.
Das heißt, du hörst das nicht regelmäßig, Erich, oder doch?
Ich höre da meistens weg, weil ich kenne mich ja selber. Ne? Ich habe ja einen Spiegel zu Hause und ich weiß ja, dass meinem Alter manches abnimmt. Ganz einfach. Nicht alles, also man wird ja auch weiser, ne? Hoffe ich jedenfalls. Und das ist eben so.
Ja.
Ich meine, da muss man mit klarkommen. Und solange das alles noch geht, wenn die Birne noch funktioniert, das ist das Wesentliche. Und es gibt ja den alten Spruch, ne, wenn du 50 bist und morgens aufstehst und tut dir nichts weh, bist du tot. Ne, dann ist rum.
Okay, wir packen jetzt nicht das aus, was weh tut, aber weil du gerade sagst, da musst du mit klarkommen. Ich stelle mir einen Moment bei Musikerinnen und Musikern immer als besonders schwierig vor, wenn ihr auf der Bühne seid und habt den Applaus und kommt dann ins Hotelzimmer und da ist diese Totenstille. Ist das nicht schwierig, damit umzugehen?
Da sind manche schon zerbrochen an dieser, die nehmen dann Drogen oder was weiß ich, fliegen auf den Friedhöfen, auch in Paris liegen da welche, ne? Und das ist schwierig, ja. Da bist du alleine. Da musst du starke Persönlichkeit haben, um nicht in diesen Sog da abzutauchen oder hineingezogen zu werden.
Hast du ein Rezept gefunden?
Mit den Kollegen eins saufen gehen. Ne?
Wie war das mit der Sucht? Ja, aber Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sagt man früher immer, gehört dazu. Ist es heute auch so, Laura?
Man kann also, alles übertreiben.
Also Sex, ja. aber da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, schon eher von einem anderen Pflaster. Also ich trinke auch schon seit vielen Jahren keinen Alkohol und habe auch dem Rauchen abgeschworen. Also ich habe beides früher gemacht. Aber so ja, seit ich das mit der Musik, ich sage jetzt mal, ernsthafter angegangen bin, habe ich dieses Leben eigentlich so nicht geführt. Und ich finde das auch, also ich denke auch immer wieder, wie gut das ist für mich, weil ich oft diese Momente habe, wo ich denke, wenn ich jetzt noch einen Kater hätte, dann wüsste ich gar nicht, wo ich die Energie hernehmen soll.
Mhm. Ja, ist also, ja auch anstrengend auf der Bühne.
Ja, und ich auch das total schön finde, also ich auch mich auch an Konzerte erinnere von früher, wo ich dann immer vor Konzerten, wenn ich nervös war, habe ich dann immer ein Glas Rotwein getrunken. Und ich das total schön finde, das so ganz zu spüren, auch bei Konzerten und ganz da zu sein. Und ja, das so pur zu erleben, auch, also auch dann danach. Ich meine, ich bin ja immer mit meinem Partner unterwegs. Das hilft schon sehr. Also diese
Stille, eben nicht einsam zu sein.
Genau, und diese Stille im Hotelzimmer, das habe ich jetzt meistens nicht so. Aber klar, es ist natürlich ein Auf und Ab. Also man hat, wie du ja gesagt hast, man hat diesen wahnsinnigen Moment auf der Bühne, alle applaudieren, man ist unter vielen Leuten, auch dann danach noch natürlich noch unter Leuten. Und dann kommt so dieses, ah ja, und jetzt ist es vorbei. Und wohin dann damit? Ja.
Und bei mir ist es so, ich heiße Erich, ne? Also es sind ja schon zwei Leute, ne? Er und ich, also ich bin nie allein. Ne? Also kann ich sagen, ja, komm mal, komm, wir gehen eins saufen oder jetzt machen wir was anderes.
Das Saufen taucht ja schon zum zweiten Mal auf. Also.
Naja, das ist, was willst du denn machen? Wenn du unterwegs bist, dann gehst du irgendwo in die Kneipe. Ne? Und
ja, aber ist es so, wie es Laura gerade festgestellt hat, dass es nicht mehr so diesen Anteil hat? So scheint es auf jeden Fall in der Musikbranche. Ja. Früher war das ganz selbstverständlich. Da sind auch die Bands mit der Whiskyflasche auf die Bühne gegangen. Heute siehst du das eher seltener.
Also das haben wir auch nie gemacht. Also für mich galt von Anfang an das Prinzip, vorm Konzert kein Alkohol. Weil da betrunken auf der Bühne rumzualbern, das ist eigentlich blöd. Das macht keinen Sinn und es macht auch keinen Spaß. Also mir jedenfalls nicht. Ich muss da jetzt nicht den Punk raushängen. Ich weiß sowieso nicht, was passiert auf der Bühne. Ich gehe dann da raus und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Dann habe ich immer ein Programm oder so. Ne? Meistens findet was ganz anderes statt. Und dann rede ich irgendwas und frage dann, was hat jetzt das mit dem nächsten Lied zu tun? Dann sage ich dann überhaupt nichts.
So ist es bei uns heute Vormittag auch so ein bisschen. Man hat ein Programm, schreibt sich was auf, aber wir reden über was ganz anderes. Mhm. Aber das ist ja auch das Schöne, das macht ein Gespräch dann aus. Aber auf einen Punkt würde ich gerne noch zu sprechen kommen, nämlich das Stichwort Romantik. Erich, da glänzen deine Augen schon, aber es ist vielleicht nicht unbedingt das, was man damit verbindet. Klär uns auf.
Ja, da ist ja Romantik, wenn man heute immer kennt, die romantische Straße und das Candlelight-Dinner und all diesen ganzen Quatsch, den rührenden Hirsch am Waldesrand. Das ist alles Quatsch, das ist Idylle. Die meisten Menschen verwechseln Romantik mit Idylle. Romantik hat was sehr, sehr Aufklärerisches. Die Aufklärung an sich könnte man als Romantik bezeichnen. Also Kant, alle diese Dinge, Rousseau sowieso, ein Oberromantiker, der Visionen hat. Nicht so wie Helmut Schmidt. Ne?
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Da sage ich, ja, da gehe ich gerne hin zu dem Arzt, ne? aber den brauche ich dann nicht. Und diese Umdeutung dieses Begriffes Romantik hat in den 20er Jahren stattgefunden von einem späteren Nazi-Staatsrechtler namens Karl Schmidt, den alle mögen, besonders im rechten Spektrum, mögen die den sehr. Und der hat es einfach umgedeutet. Der hat es dann das Apolitische und das Weltfremde und das Märchenhafte und so, da wird es hochgestellt. In dieser literarischen Zeit von bis, wir kennen ja in der Literatur die Romantik und da ist alles immer so schön und so. Ne? Da singen die Leute von den Königskindern und fiddeln sich da einen ab und da ist aber das alles entwertet. Die eigentliche Romantik ist was Revolutionäres.
Und da sind wir wieder bei der Musik, weil ihr seid mal angetreten, um die Volkslieder zu revolutionieren. Jetzt mit 51 Jahren Bühnenerfahrung und als Musiker. Was sagst du, ist es euch gelungen?
Wir sind nicht angetreten, wir haben es einfach gemacht. Wir haben nicht nur Volkslieder gesungen, sondern auch welche gemacht, indem wir alte Texte dann modernisiert haben. Wir haben gesagt, da haben Textzeilen gefehlt, Melodien gefehlt, da haben wir welche dazu gemacht. Das Bild war ein ganz normales. Wer geht schon gerne zum Militär? Damit fing es mal an. Na, dann haben wir Lieder gefunden. Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne. Haben wir jetzt heute im Internet über 2 Millionen Klicks. weil das ein ganz normaler menschlicher, wer geht denn dahin und lässt sich totschießen, das ist doch krank. Mhm. Und all diese kranken gesellschaftlichen Bedürftigkeiten, die da immer an einen herangetragen werden, ich war auch Kriegsdienstverweigerer natürlich und konnte natürlich hier in diesem Land den Kriegsdienst verweigern, woanders geht das nicht. Wenn wir hier nach Russland jetzt gucken, da ist also schwere Not, gell? Und all diese Dinge, die gehören zu einem normalen Menschenverstand. Und wir haben begriffen, dass diese Volkslieder sehr viel mit Volksleid zu tun haben und nicht mit Kampfschunkelarenen, wo es um den blauen Bock geht oder um irgendwelche Husta, Husta, Husa Dinge. Das ist Industrie. Aber Volkslied und Volksleid, das kleine Vertauschen zwischen I und E, das gehört immer zusammen.
Laura, wenn du das jetzt gerade hörst, als Liedermacherin einer anderen Generation, spielt all dieser Hintergrund für dich eine Rolle?
Gute Frage, ja. Also ich glaube, also ich würde das, glaube ich, so an der Wurzel auf jeden Fall greifen und sagen, natürlich spielt es eine Rolle, weil natürlich verarbeitet man in der Musik ja auch immer den eigenen Idealismus und auch die eigene Gesellschaftskritik. Also das mache ich auf jeden Fall, das machen vielleicht auch nicht alle, aber genau, also deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Wann gibt es Gelegenheit, euch auf der Bühne zu sehen?
Also hier in Stuttgart spiele ich am 8. Oktober im Renitenztheater. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und in Freiburg auch am 30. Juni beim Ebneter Kultursommer. Jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken schweifen lassen.
Und ansonsten guckt man einfach auf die Website und findet dann noch mehr Termine. Erich, wie ist es bei dir?
Also ich bin öfter in der Werkstatt. Ich habe eine wunderschöne Werkstatt mit Kreissäge und so. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich mache auch meine Möbel selber und sowas. Mhm. Und Konzerte bin ich jetzt nicht mehr so viele Konzerte gemacht. Und dann auch noch mit der Bahn fahren, jetzt schließt sich der Kreis. Also ist jetzt nicht so. In Lorch mache ich immer wieder gern mit dem runden Kulturtisch zum Beispiel, mit dem Uli Rund und den lieben Leuten, die tolle Konzerte machen da. Da mache ich schon hin und wieder gern was, wenn es nicht so weit weg ist.
Also das dann
aber nach Hamburg fahren oder so, das wäre mir jetzt... ich meine, die Paris-Reise war jetzt schon anstrengend. Ne?
Dann freut es uns umso mehr, dass ihr beide den Weg heute ins SWR1-Leute-Studio gefunden habt. Laura Braun, Erich Schmeckenbecher, herzlichen Dank.
Danke auch.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.